Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
An den deutschen Schulen kehrt langsam der Normalbetrieb zurück. An den deutschen Hochschulen hingegen ist man davon noch weit entfernt. Und wir gehen heute der Frage nach, warum das so ist. Dann schauen wir in die USA und fragen nach, wie sich dort die Universitäten auf das kommende Semester vorbereiten. Mathis Jungblut ist am Mikrofon. Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Knapp 6 Wochen ist es her, da wurden die Schulen bundesweit langsam wieder hochgefahren. Nach und nach durften immer mehr Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zurück und über jede kleine Wendung der Schulpolitik wurde auch an dieser Stelle viel diskutiert. Über eine Gruppe wurde dabei allerdings sehr selten gesprochen. Es geht um Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen. In einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel beklagen sich die Unterzeichner, dass sie schlicht von der Politik vergessen worden seien. Unterschrieben haben den Brief verschiedene Initiativen für Inklusion und Integration. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Eva-Maria Thoms, einer der Unterzeichnerinnen. Sie engagiert sich bei Mittendrin, einer Initiative für inklusive Schulen. Schönen guten Tag, Frau Thoms.
Tara Jungblut.
Sie sagen, durch Corona komme es zu einer neuen Form von Diskriminierung von Kindern mit Behinderung. Was genau meinen Sie damit?
Ja, als die Schulen wieder aufmachten nach dem Lockdown, da meldeten sich Eltern bei uns, die uns erzählten, die Klasse meines Kindes, die soll jetzt wieder zur Schule erscheinen, aber ich bin gebeten worden, dass ich mein Kind, weil es eine geistige Behinderung hat, zu Hause behalten soll. Wir haben das der Politik gleich gemeldet beim Schulministerium, weil wir denken, eine pauschale Einordnung, dass Kinder, die einen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung haben, jetzt nicht in der Lage sein, die Regeln einzuhalten, dass es schlicht nicht stimmt und dass wir das eben auch als eine erhebliche Diskriminierung betrachten. Da ist aber dann jetzt wochenlang nichts passiert und die Fälle häufen sich. Das passiert nicht an jeder Schule, aber inzwischen haben wir auch schriftliche Belege dafür, dass Schulen diskutiert und beschlossen haben, dass diejenigen Kinder, die eine geistige Behinderung haben, bis zu den Sommerferien eben nicht zum Präsenzunterricht zugelassen werden sollen. Und das ist ein Phänomen, das mich zutiefst erschreckt, weil wir sind ja nun seit Jahren dabei, dass wir versuchen, inklusive Bildung aufzubauen und den Gedanken zu verankern, dass die Kinder, die eine Behinderung haben oder auch eine geistige Behinderung haben, selbstverständlich dazugehören. Und nun taucht eine Krise auf und das Erste, was passiert ist, dass man die Kinder eben entlang ihrer Behinderung identifiziert und sagt, so, die gehören jetzt doch nicht so wirklich dazu und dass man sie auch noch zu Gefährdern stempelt. Da wird eine alte Vorurteilsstruktur aufgerührt, von der ich denke, die sollten wir eigentlich nach dem Mittelalter überwunden haben.
Was bedeutet das denn für die Eltern, zumal ja auch viele Unterstützungssysteme für Kinder mit Behinderung derzeit ausfallen?
Nun ist es so, dass Kinder mit Behinderung oder die Familien ja je nach Schwere der Behinderung der Kinder auch noch weitere Unterstützungssysteme haben. Es gibt Kinder, die bekommen zu Hause Pflege. Es gibt Kinder, da werden die Familien durch einen familienentlastenden Dienst, können sich mal eine Atempause verschaffen. Dann gibt es Therapien, die Kinder zum Teil auch wirklich brauchen. Und all dies ist weggefallen. Das heißt, wir haben Familien, betrachten wir jetzt mal die, deren Kinder einen hohen Pflegebedarf haben und schwere Behinderungen, die jetzt seit 10 Wochen 24 Stunden am Tag das alles alleine stemmen müssen. Und das sind Situationen, wenn man mit den Eltern spricht, die müssten jetzt eigentlich alle dringend mal in Kur fahren. Die sind völlig am Ende. Und dann machen die Schulen auf und dann wird ihnen erzählt, ja, die anderen können kommen, aber dein Kind leider nicht. Es gibt ja auch Kinder mit Behinderung, die in der Schule, sowohl in der inklusiven Schule als auch in der Förderschule, eine Schulbegleitung haben, die im Unterricht unterstützt. Die haben ja nicht nur die Schule verloren, sondern eben auch den Schulbegleiter. Und dann haben Eltern bei ihren Kommunen nachgefragt, ob der Schulbegleiter nicht wenigstens gelegentlich mal für 2-3 Stunden bei ihnen zu Hause vorbeikommen kann, um die Kinder zu unterstützen, dass sie die Aufgaben erledigen, die sie von den Schulen bekommen haben. Und da haben sich Kommunen ganz unterschiedlich aufgestellt. Einige haben es möglich gemacht, andere haben sich stur auf den Standpunkt gestellt, keine Schule, keine Schulbegleitung. Das kann einen fassungslos machen.
Wir haben ja gerade schon über die Befürchtung von Ihnen gesprochen, dass die Errungenschaften der vergangenen Jahre durch Corona zurückgedreht werden und alte Vorurteile zurückkehren. Jetzt ist dieser Ausfall für die Kinder natürlich besonders schlimm. Befürchten Sie da auch, ja, dass die Chancen für Kinder mit Behinderung, die jetzt so lange dann aus der Schule heraus sind, im späteren Leben natürlich noch geringer werden?
Ich könnte mir vorstellen, dass inklusive Settings zurückgebaut und aufgelöst werden, weil was wir im Moment auch schon beobachten ist, dass Klassen wieder in die Schulen kommen und dann werden die Kinder mit einer Behinderung aus der Klassengemeinschaft rausgenommen und extra andernorts von einem Sonderpädagogen unterrichtet. Alles wieder mit der Begründung, dass diese Kinder ja angeblich pauschal nicht in der Lage seien, die Regeln einzuhalten, was ja nicht stimmt. Das andere ist, wir werden auch ein größeres Problem bei der Schulbegleitung haben. Viele Träger haben lange auf Unterstützung warten müssen oder überhaupt keine bekommen und haben in der Folge die Schulbegleiter entlassen. Das heißt, wenn der Unterricht wieder startet, wird es viele Schulbegleiter in diesem Job gar nicht mehr geben. Das sind also wieder viele Situationen, in denen wir befürchten, dass die Inklusion das Letzte ist, an das man denkt, wenn die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen und eigentlich das Erste ist, woran man denkt, wenn die Ressourcen nicht stimmen, wenn bestimmte Lehrer nicht da sind, weil sie Risikogruppen angehören und man irgendwo einsparen muss innerhalb der Schule.
Dann hoffe ich mal, dass die Befürchtung, dass diese Errungenschaften zurückgedreht werden, nicht eintreten. Über eine neue Form von Diskriminierung bei Kindern mit Behinderung habe ich mit Eva-Maria Thoms gesprochen. Sie ist die Unterzeichnerin eines offenen Briefs an Kanzlerin Merkel und sie fordert, dass Kinder mit Behinderung nicht vergessen werden dürfen. Frau Thoms, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Den Lehrermangel, den gab es ja schon vor Corona in Deutschland. Jetzt verschärft sich das Problem bekanntlich, wenn Klassen entzerrt werden oder Lehrer aus Risikogruppen zu Hause bleiben. Ein Vorschlag der Grünen, den wir ja so auch schon aus dem Medizinstudium kennen, lautet daher: Bringt die Lehramtsstudierende an die Schulen, damit sie vor Ort unterstützen können. Dazu hat sich Bildungsministerin Anja Karliczek heute Morgen in der ARD geäußert. Uwe Jahn berichtet.
Lehramtsstudentinnen und Studenten ins Klassenzimmer. Das ist einer von vielen Vorschlägen, wenn es darum geht, wie im kommenden Schuljahr ein Regelbetrieb trotz Pandemie ermöglicht werden kann. Erst gestern hatte Annalena Baerbock, Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, darüber gesprochen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU.
Auch die Idee gibt es schon. Wir sind schon mit einigen im Gespräch, die genau diesen Fokus haben. Wie kann man jetzt die Lehramtsstudenten als Unterstützung für die Lehrkräfte vor Ort mit in den Unterricht einbinden? Wie kann man sie in die Konzeptionierung mit einbinden? Wie kann man sie auch in die Betreuung der Schüler mit einbinden? All das ist schon in ganz vielen Bereichen auf dem Weg. Man sieht es noch nicht, weil es noch nicht fertig ist, aber viele denken darüber nach. Wir sind da mit den Ländern in guten Gesprächen, dass überall solche Projekte entstehen.
Die nötig sind. Denn die Lerngruppen werden wegen der Corona-Gefahr an vielen Schulen kleiner. Die Folge: ein erhöhter Bedarf an Räumlichkeiten, aber vor allem an Personal. Karliczek sagte auch, bei der Vorbereitung für das kommende Schuljahr wolle man zu so viel Normalität zurückkehren, wie man sich in der Pandemie eben erlauben könne. Es gehe um Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit. Lehramtsstudentinnen und Studenten im Klassenzimmer können demzufolge einen Beitrag dazu leisten.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Über die Situation an den Schulen im kommenden Schuljahr, darüber haben wir ja gesprochen. Doch wie geht es eigentlich an den Hochschulen weiter? Das fragen sich derzeit viele Studierende und Lehrende. Eine Initiative von Professorinnen und Professoren fordert jetzt, dass die Hochschulen schnell wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Sie haben einen offenen Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre geschrieben, den mittlerweile über 3000 Hochschullehrer unterschrieben haben. Unterstützt werden sie dabei vom FZS, dem Freien Zusammenschluss der Studierenden in Deutschland. Claudia van berichtet.
Hartmut Rosa gehört zu den prominenten Erstunterzeichnern des offenen Briefes. Der Soziologe, Zeitforscher und Professor an der Universität Jena ist sich ganz sicher: Bei digitalen Lehrformaten komme vieles zu kurz.
Was im kollektiven Denken entsteht, in einem Raum, in dem zusammengedacht wird, der auch davon lebt, dass es kleine Signale gibt, kleines Nicken, kleines Kopfschütteln, kleines Murren, kleines Rucken. Da passiert ganz viel auf einer nicht kognitiven, körperlichen Ebene und das geht verloren.
Die Initiatorinnen und Initiatoren des offenen Briefes können nicht verstehen, dass die Schulen bereits vor den Sommerferien schrittweise zur Normalität zurückkehren, es für die Hochschulen aber noch keinen genauen Plan gibt, außer dass das Wintersemester erst am 1. November beginnen soll. Sie wollen ihren Appell bewusst nicht als Ablehnung der digitalen Lehre verstanden wissen, befürchten allerdings, dass der digitale Notbetrieb zum Dauerbetrieb werden könnte, zum Beispiel aus finanziellen Gründen. Christian Waldhoff, renommierter Verfassungsrechtler und Professor an der Humboldt-Universität Berlin.
Dann bräuchte man weniger Hörsäle, weniger Seminarräume, vielleicht sogar weniger Lehrstuhlbüros, weil das die Professoren zu Hause machen können. Also sagen wir mal so, das könnte für bestimmte Finanzpolitiker interessant sein, zu sagen, die Unis brauchen ja gar nicht so viel Geld. Das kann man ja auch alles einfacher machen.
Die Initiative Pro Präsenzlehre ging von Geisteswissenschaftlern aus. Doch inzwischen haben sich auch eine ganze Reihe Naturwissenschaftler den Forderungen nach Rückkehr zum Präsenzbetrieb angeschlossen. Auch Studierende unterstützen den Appell. Der Dachverband der Asten in Deutschland, FZS, hat den offenen Brief ebenfalls unterschrieben. Vorstandsmitglied Jakob Bühler.
Man muss digitale Lehre auch nach Corona nochmal gut evaluieren und sich überlegen, was ist davon gut, was behalten wir und was hat vielleicht nicht so gut geklappt. Da fanden wir diesen Brief dann letzten Endes doch ganz gelungen, um diese Debatte anzuregen.
Die vorläufige Bilanz des FZS fällt gemischt aus. Der Umzug ins Digitale habe besser geklappt als befürchtet, sagt Jakob Bühler, Lehramtsstudent aus Tübingen.
Einerseits freuen wir uns natürlich gerade, dass endlich so die digitale Lehre so langsam mal ankommt in der Hochschule. Aber man merkt schon, dass Präsenz eben nicht so leicht zu ersetzen ist. Und ich denke, spätestens ab dem nächsten Semester wird es dann besonders schwierig, wenn auch neue Studierende an die Hochschule kommen, die ganzen Erstis. Ich kann mir schwer vorstellen, dass man es bei denen hinkriegt, wirklich alles digital zu starten.
Sollte sich langfristig die Hochschullehre überwiegend in den digitalen Raum verlagern, sieht der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa auch ein gesellschaftliches Problem. Es gäbe dann keine Universitätsstädte mehr mit all ihrem kreativen und innovativen Potenzial. Die Studierenden würden dann weiter zu Hause bei ihren Eltern wohnen.
Sie brauchen keine eigenen Zimmer, keine Wohnung mehr, man kann sich Studentenwohnheime sparen. Genau das ist genau meine Sorge. Man schafft die Lebensform Studieren ab, verlängert irgendwie eigentlich die Schulform und geht dann direkt in das Berufsleben über. Und damit tut man nicht nur den Studierenden Unrecht geradezu, man hindert sie an ihrer Entwicklung, sondern man legt auch ein gesellschaftliches Innovationspotenzial still, das gravierende Folgen haben könnte.
Der offene Brief zur Stärkung der Präsenzlehre richtet sich an die Politik, aber auch an die Hochschulleitungen. Sie sollten sich stärker als bislang bei den Landesregierungen für eine Rückkehr zur Normalität einsetzen. Es könne nicht sein, dass Fitnessstudios öffneten, Hochschulen aber geschlossen blieben.
Claudia van Laak berichtete. In Deutschland ist es also noch weitestgehend unklar, wie es im kommenden Semester weitergeht. In den USA hingegen sieht das schon anders aus.
Campus und Karriere. International.
Die größte öffentliche Universität der USA, die University of California, hat nämlich bekannt gegeben, dass im Herbstsemester alle 23 Standorte geschlossen bleiben. Vorlesungen und Seminare der Uni sollen digital stattfinden, mit nur wenigen Ausnahmen. Wie sich Studierende und Lehrende darauf vorbereiten, berichtet Kerstin Zilm.
Carissa Pickrell war sehr enttäuscht, als sie erfuhr, dass sie ihr letztes Semester nicht auf dem Campus verbringen wird. Sie studiert Geschichte an der California University in Irvine, südlich von Los Angeles, und hatte sich an den engen persönlichen Austausch mit Studierenden und Lehrkräften gewöhnt.
I was working in the History Student Lounge every day. I was talking to all the professors.
Ich habe jeden Tag im Aufenthaltsraum der Fakultät gearbeitet, jeden Tag mit meinen Professorinnen und Professoren geredet, eine gute Beziehung aufgebaut. Ein paar Wochen lang habe ich fast sowas wie Trauer gespürt darüber, dass ich meinen Abschluss machen muss, ohne einfach in ihr Büro gehen zu können. Das macht mich immer noch traurig.
Where I was very sad about it, and I'm still sad about it.
Sie ist aus ihrer WG in Campusnähe zurück zu den Eltern gezogen.
That has been a big change. You know, my parents and I are very close.
Das war eine große Veränderung. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern, aber es geht ein Stück Selbstständigkeit verloren. Am Campus habe ich alles allein organisiert, bin überall allein hingefahren. Jetzt schlafe ich im Kinderzimmer und fühle mich, als wäre ich wieder 16.
Back in your bedroom feeling like you're kind of 16.
Carissa ist eine von fast 500.000 Studierenden des Cal State Unisystems. Das hat 23 Universitäten, von San Diego im Süden Kaliforniens bis nach Humboldt County, 1200 Kilometer nördlich. Während sich andere Hochschulen im Bundesstaat noch offen halten, wie sie den Unterricht im Herbst organisieren werden, gab Cal State im Mai bekannt, alle Kurse online anzubieten. Rektor Timothy White in einem Interview mit dem Fernsehsender PBS.
The reason we're announcing now is so our faculty can prepare.
Wir haben das schon jetzt bekannt gegeben, damit sich unsere Lehrkräfte vorbereiten können. Sie kennen sich hervorragend mit ihren Inhalten aus, aber Technologie und Online-Unterricht müssen sie lernen. Wir wollen sicherstellen, dass sie virtuell im Herbst dieselben lebendigen Erfahrungen schaffen, die Studierende vom persönlichen Unterricht gewohnt sind. Cora Granata unterrichtet europäische Geschichte an der Uni in Irvine. Sie hat im Frühjahr erste Erfahrungen mit dem Online-Unterricht gesammelt und wird ihre Kurse in einer Mischung aus Zoom-Meetings und Hausaufgaben via E-Mail halten. Manche Studierende sind mit der Situation überfordert, sagt sie, mental und auch ganz praktisch.
Well, they might not have good Wi-Fi. They might not have good.
Manche haben keine gute Internetverbindung zu Hause, andere schalten sich aus dem Auto zu unseren Kursen dazu, weil das der einzige ruhige Ort ist, den sie haben. Der Campus ist für sie eine Zuflucht, wo sie sich konzentrieren können, weil zu Hause Geschwister rumrennen und sie keine Ruhe finden. Granata fürchtet, dass durch das Virus die Kluft zwischen privaten und staatlichen Unis wie Cal State weiter wächst. Nur private Hochschulen könnten es sich leisten, Tests in großem Umfang durchzuführen und Kontakte von Infizierten zurückverfolgen. Wir werden auf der einen Seite die mit Geld haben und auf der anderen Seite die Armen. Unsere Uni kann diese Sicherheitsmaßnahmen nicht finanzieren. Weil unsere Gebühren niedriger sind als die der Privaten, kommen zu uns die, die sowieso schon weiter unten auf der Einkommensleiter stehen. Knapp $6,000 kostet das Studium an der Uni in Irvine pro Jahr. Geschichtsstudentin Carissa Pickrell fordert, dass die Gebühren für die veränderte Lage gesenkt werden. Ich bezahle sie, damit ich mit meinen Professorinnen und Professoren reden und mit Leuten persönlich zusammenarbeiten kann, nicht damit ich mich online aus meinem Kinderzimmer zuschalte. Wäre sie nicht im Endspurt ihres Studiums, würde sie dieses Semester keine Kurse belegen. Jetzt will Pickrell die letzten Pflichtkurse aber hinter sich bringen und das Beste aus der Lage machen.
Raubkunst, die kennt man ja aus der Malerei, doch haben Sie schon mal etwas über Raubbücher gehört? Die Bibliothek der Goethe-Uni in Frankfurt am Main hat vor kurzem damit begonnen, ihre Bestände systematisch nach Raubgut aus der NS-Zeit zu durchforschen. Dabei zeigt sich, dass eine prominente Einrichtung aus der Zeit der Weimarer Republik besonders betroffen ist, das Institut für Sozialforschung von Max Horkheimer und Theodor Adorno. Adorno persönlich hatte sich zwar nach dem Krieg darum gekümmert, dass das Raubgut wieder zurückkommt, aber bis heute ist der Verbleib vieler Bücher aus der Herzkammer der kritischen Theorie nicht geklärt. Aus Frankfurt, Ludger Fittkau.
Matthias Jehn leitet das Archivzentrum der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Auf einen großen Tisch im Ausstellungsbereich der Bibliothek hat er ein sogenanntes Zugangsbuch gelegt. Es stammt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Handschriftlich sind dort die Bücher notiert, die in der NS-Zeit zum Bestand hinzukamen. Deshalb sind solche Zugangsbücher eine zentrale Quelle, um herauszufinden, welche Bücher jüdischen Familien oder Institutionen geraubt wurden, erklärt Matthias Jehn. Die Spuren der Verbrechen müssen aus mehreren hunderttausend Eintragungen in den Zugangsbüchern herausgesucht werden.
Wir haben als Zugangsbemerkung eigentlich kaum Hinweise wie in anderen großen Bibliotheken von NS-Organisationen wie Gestapo oder Finanzministerium oder Kultusministerium oder sowas, sodass wir eigentlich nur mit Verdachtsfällen hier zu tun haben.
Insgesamt rund 79.000 Bände sollen in den nächsten 2 Jahren durchgesehen werden. Es geht vor allem um Bücher, die zwischen 1942 und 1945 in den Bestand aufgenommen wurden. Ein Großteil davon stammt aus dem Offenbach Archival Depot, das nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern eingerichtet worden war, um Raubgut an die Besitzer zurückzugeben. Jedes Buch soll in die Hand genommen und nach handschriftlichen Anmerkungen oder Stempeln durchgeschaut werden.
Auch etwas, was ich hier als Herkunft im Grunde unter alter Bestand versteckt hatte, wo wir also nichts weiter wussten.
Matthias Jehn deutet im Zugangsbuch auf einen Eintrag, dem ein Stempel aus dem Jahr 1952 beigefügt ist. Es handelt sich um einen besonders prominenten Fall einer frühen Rückgabe von Raubgut bereits im Jahr 1952. Denn es war der Philosoph Theodor W. Adorno, der damals die 1933 aus dem Institut für Sozialforschung geraubten Bücher für das nach dem Exil neu gegründete Institut zurückverlangt hatte.
Wir wissen im Grunde aus den Quellen oder auch aus Dienstkorrespondenz, dass sich 1950 Adorno an den damaligen Direktor Eppelsheimer gewandt hat mit der Bitte, die Bücher, die 1933 aus dem Institut für Sozialforschung entwendet wurde, dass man sie doch wieder hier suchen sollte. Und insgesamt hatte dann Eppelsheimer hier mit dem Datum 1952 mehrere Dutzende Bücher zurückgegeben.
Inzwischen wurden noch weitere 1933 geraubte Bücher des Instituts für Sozialforschung in den Beständen der Unibibliothek Frankfurt am Main gefunden und zurückgegeben. Die junge Historikerin Maria Nüchter hat bereits in Stuttgart Erfahrungen mit Raubgutsuche in Bibliotheken gesammelt und arbeitet jetzt in Frankfurt am Main. Der Austausch mit anderen Raubgutfachleuten im Bibliotheksbereich ist wichtig, betont sie.
Das ist bundesweit. Es gibt dafür eben verschiedene Datenbanken und die Community, sage ich mal, der Provenienzforscher in Bibliotheken ist da eh nicht so groß. Das ist dann doch recht überschaubar. Es gibt auch einen Arbeitskreis Provenienzforschung in Bibliotheken, wo man sich normalerweise unter Nicht-Corona-Umständen zweimal im Jahr trifft und austauscht. Und Mailinglisten, insofern, wenn da jemand was findet, was dann auch irgendwo anders gefunden wurde, ist dann der Austausch immer kurz und schnell.
Das Internet hilft den Nachkommen der in der NS-Zeit in Deutschland beraubten Jüdinnen und Juden, Kontakte zu Bibliotheken aufzunehmen, die Raubgut zurückgeben wollen und die Namen der Opfer in den Archiven gefunden haben. Die Familiengeschichten, auf die Maria Nüchter stößt, zwingen immer wieder zur Auseinandersetzung mit dem Holocaust.
Also diese Familienfälle sind dann halt auch immer die Fälle, die einem persönlich auch am nahesten gehen. Und besonders auch, wenn man dann noch Nachkommen findet und denen dann auch wirklich die Bücher zurückgeben kann.
Bei größeren Beständen an Raubgut geht es auch nicht immer darum, die Bücher wirklich zurückzugeben. Etwa im Falle des Instituts für Sozialforschung von Horkheimer und Adorno. Denn heute wäre dort gar kein Platz mehr für möglicherweise mehrere hundert Bücher, die in der Frankfurter Unibibliothek noch gefunden werden. Matthias Jehn.
Das ist richtig, das ist auch ein Problem. Wir stehen auch im Austausch mit dem Institut für Sozialforschung. Die Bibliothek drüben ist voll. Unsere Bibliothek ist auch voll. Wir haben selber schon Ausweichmagazine. Die einzelnen Bände, die wir da gefunden haben, sind auch nicht von großem Wert, sondern das sind halt im Grunde die Besitzer, die dahinter stehen, also Friedrich Pollock oder Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. Aber wir werden wahrscheinlich vielleicht zu einer Übereinkunft kommen, dass wir die Bücher auch hier lassen, dass wir das in den Metadaten einfach aufnehmen, in dem Bibliothekssystem, dass das nach außen hin transparent gemacht wird. Ich glaube, darum geht es auch, dass wir vielleicht auch solche Bestände wieder virtuell zusammenführen können, nämlich die ursprüngliche Bibliothek, das Institut für Sozialforschung, sodass man das auch der Forschung dann darüber wieder zur Verfügung stellen kann.
Das wird im Detail noch zwischen Bibliothek und dem Institut für Sozialforschung, das heute der Goethe-Uni angegliedert ist, noch besprochen werden. Das Raubgut-Forschungsprojekt in Frankfurt am Main steht noch am Anfang.
Wir haben in dieser Sendung ja schon über den Lehrermangel gesprochen und in Berlin will man dagegen jetzt vorgehen, denn der Senat stellt in den kommenden zwei Jahren knapp 15 Millionen Euro zusätzlich dafür zur Verfügung. Das hat der regierende Bürgermeister Michael Müller heute angekündigt. Zusätzlich sollen 7 Professuren in der Lehramtsausbildung geschaffen werden. Geplant sind außerdem weitere Masterstudiengänge für Quereinsteiger. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Mathis Jungblut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.